Dieser Podcast von der WAZ und Radio Bochum wird gesponsert von den Stadtwerken Bochum.
Hat der VfL Bochum mit Christian Rasmussen den Transfer der zweiten Liga getätigt? Sprechen wir heute drüber. Und auf wen dürfen wir uns noch wieder freuen? Auf Rückkehrer im Trainingslager, wenn es unter anderem gegen Ajax Amsterdam rangeht.
Inside VfL, der Stadtwerke Bochum Talk von der WAZ und Radio Bochum.
Hallo liebe VfL-Fans, ja auch das dritte Testspiel ist gewonnen worden, personell hat sich was getan, sprechen wir drüber mit Ralf Ritter, WAZ Sportreporter.
Hallo Annalena, hallo Stefan, hallo liebe VfL- und Fußballfans, ich freue mich.
Und Stefan Döring, ebenfalls WAZ Sportreporter.
Mahlzeit in die Runde, hallo.
Mein Name ist Annalena Fethke von Radio Bochum, hallo zusammen. Ja, 1:0 durch TASS, unser WAZ Sportreporter Ralf war vor Ort in Iserlohn gegen Royal Antwerp. Ehemaliger, also mehrfacher belgischer Meister, entsprechend auch mal ein Gegner mit einem Kaliber gewesen, ne?
Absolut, war ein Härtetest, der erste richtige Härtetest. VfL hat ihn unterm Strich bestanden. Es hat sich einiges in der Ausrichtung, in der Herangehensweise geändert im Vergleich zu den ersten beiden Testspielen. Trainer Uwe Rösler hat auf ein klares A-Team gesetzt in der ersten Halbzeit über 60 Minuten. Das Spiel ging ja für die, die nicht ganz nah dran waren, über 120 Minuten. In der zweiten Halbzeit haben dann überwiegend die Talente gespielt, angeführt von Daniel Hanslik, der diese Rolle sehr gut angenommen hat übrigens, um es vorwegzunehmen. Ja, man kann das Spiel so in vier Viertel tatsächlich teilen. Erstes Viertel die Etablierten, sage ich mal, die jetzt spielen würden, wenn die Saison losgehen würde, haben sich schwer getan. Antwerpen war klar besser, dominant. Da fehlte es auch am Läuferischen, an der Intensität. Im zweiten Abschnitt deutlich besser. Da war der VfL zielstrebiger. Das Umschalten hat besser funktioniert. Berkan Tass macht das, wofür unter anderem geholt wurde, nämlich ein sehr schönes Tor nach einem guten, einstudierten Spielzug. Ich habe die Trainingseinheiten ja gesehen letzte Woche. Gut über rechts gespielt, Miyoshi auf Olsen, der mit einem Rückpass Richtung Elfmeterpunkt und Tass dann direkt links verwandelt. Tass, vielleicht kommen wir gleich noch mal ein bisschen näher drauf, bis dahin kaum zu sehen, aber dann ist er da und wurde dann auch immer stärker. Galt für die gesamte Mannschaft. Zweite Halbzeit, die Jungen sehr gut reingekommen, wirklich hochgepresst. Antwerpen in die eigene Hälfte gedrängt. Man muss aber dazu sagen, auch Antwerpen hat dann komplett gewechselt und hat auch mit dem B-Team gespielt. Das Niveau insgesamt war dann schon deutlich schwächer. Ja, und letzter Abschnitt tröpfelte das Spiel so ein bisschen aus. Da wurde es ein bisschen zäh. Aber insgesamt, gerade die junge Mannschaft hat sich da sehr gut behauptet. Und die Null gehalten, muss man erstmal schaffen, gegen Royal Antwerpen. Die sind jetzt von der Meisterschaft in Belgien weit entfernt, das muss man auch sagen. Der Kader ist noch nicht lange nicht komplett bei Antwerpen. Viele junge Spieler, aber gerade die Flügelspieler in der ersten Halbzeit haben Bochum schon vor Probleme gestellt. Und insofern auch ein guter Test zu sehen, wie weit da die letzte Kette auch ist.
Es waren ja jetzt 120 Minuten und klar hat kein Spieler diese 120 Minuten durchgespielt. Das wäre vielleicht auch ein bisschen.
Nee, jeweils 60.
Genau, das wäre ein bisschen viel. Das heißt, der Trainer macht die Taktik im Prinzip wie in Oberhausen auch schon, also pro Halbzeit immer eine Mannschaft. Trotzdem, was könnt ihr denn bisher so über die Fitness der Spieler sagen? Welchen Eindruck macht das auch von den Trainings her?
Ja, gemessen am Stand, wo man sein sollte in der Vorbereitung, ist das okay. Wie gesagt, im ersten Viertel fehlte der letzte Einsatz bei einigen. Ist auch ein bisschen unterschiedlich der Stand, kann man jetzt nicht pauschal sagen. Also ein Oliver Olsen zum Beispiel muss da noch draufpacken. Der hatte aus meiner Sicht große Probleme. Gerade nach hinten raus wirkte er doch ziemlich platt, hatte auch sehr gute Gegenspieler. Muss draufpacken, ist sicherlich einer der Spieler, den Uwe Rösler meinte, dass von den Etablierten, die letzte Saison schon da waren, da einige noch zulegen müssen. Gilt auch für Philipp Strompf, der keinen guten Tag hatte. Der hatte Probleme im Zweikampf, der hatte Probleme im Spielaufbau, in der Innenverteidigung. Andere sind läuferisch schon sehr weit, wie zum Beispiel der junge Leon Savas, das sieht man auch in den Trainingseinheiten, der läuft da vorne weg. Stefan hatte es letzte Woche gesehen, Steigerungsläufen, der wollte gar nicht aufhören zu rennen. Enis Çokay ist läuferisch ein totaler Gewinn für den VfL. Hat jetzt Doppel-Sechs gespielt, um darauf nochmal zu kommen, mit Bonn. Aktuell wäre das die Doppel-Sechs, die ins Zweitligarennen gehen würde. Defensiv, läuferisch, im Spiel gegen den Ball ordentlich. Das ist auch ihre Stärke. Im Spiel nach vorne fehlt da ein bisschen was. Da bin ich gespannt, wenn Mats Pannewich jetzt zurückkommt, ob es dann da besser wird. Also im Spiel nach vorne ist da Luft nach oben. Da fehlt es vielleicht auch ein Stück an Qualität.
Aber weil du die Fitnessfrage gestellt hast, also ich glaube, dass man von den Werten her beim VfL doch durchaus zufrieden ist. Also wenn man da mit Uwe Rösler drüber spricht, wenn man mal so bei Björn Katlubowski, den Athletiktrainer, reinhört, dann hört man schon, dass der Fitnessstand bei allen eigentlich sehr gut sei, dass die Werte deutlich, deutlich besser sind, als man es auch angenommen hätte. Und man muss dazu sagen, dass die Umfänge zum Beispiel gegenüber der Vorbereitung in der letzten Saison, also unter Dieter Hecking noch, so 50-60% gesteigert wurden. Also die Mannschaft hat deutlich, deutlich mehr gemacht. Jetzt in den ersten, was haben wir jetzt, ersten knapp 3 Wochen der Vorbereitung. Also wir sind jetzt bei der Hälfte und jetzt geht es eben auch darum, die Umfänge ein bisschen zu reduzieren, ein bisschen mehr in die Intensität zu kommen, ein bisschen mehr ins Spielverständnis oder am Spielverständnis zu arbeiten und im Zusammenspiel. Ralf und ich, wir sehen ja quasi jede Trainingseinheit, zumindest eine am Tag, und dann, da sieht man jetzt eben auch, dass es da reingeht, die Offensivgruppen oder die Offensivgruppe trainiert zusammen, die Defensivgruppe trainiert zusammen, da geht es um Abstände, da geht es um Verschiebungen, da geht es darum, wie der Pass gespielt werden soll etc. Also ich glaube, dass man da zum aktuellen Zeitpunkt wirklich auf einem anständigen Stand unterwegs ist. Und das Gleiche betrifft ja dann auch den Kader. Also wir sind da jetzt ja nochmal, also wir sind noch nicht mal im Trainingslager. Es sind noch 3 Wochen bis zum ersten Spiel. Du hast jetzt die ersten 3 Testspiele gewonnen. Natürlich ist es alles nicht, du hast die Sterne nicht vom Himmel gespielt, gar keine Frage. Aber ich glaube, dass da keiner jetzt wahnsinnig bange sein muss, dass es komplett in die Buchse geht. Weil einfach der aktuelle Stand ist vollkommen solide für das, was gemacht wurde.
Ja, die erste Vorbereitung, die Uwe Rösler gestalten kann, wie er das eben möchte. Und das ist dann eben diese 50-60% mehr. Vielleicht, um noch ganz schnell das Testspiel abzuschließen, weil wir es letzte Woche auch gemacht haben nach dem Oberhausen-Test. Ein paar Lowlights, wenn man es so nennen will, ist immer ein harter Begriff für ein Testspiel, klar. Hattest du schon genannt, Philipp Strumpf zum Beispiel hatte keinen guten Tag. Aber wer ist denn besonders herausgestochen für dich?
Ja, dass einer ganz herausgeragt ist, habe ich jetzt nicht gesehen. Die hatten alle so ihre guten und schlechteren Phasen. Wie gesagt, Tass hat dann letztlich das gemacht im zweiten Abschnitt, wofür er geholt wurde. Da lief das Spiel dann auch besser, dann hat er bessere Pässe gesetzt. Grimaldi ist zum Beispiel, Alessandro Grimaldi auf der linken Seite, einer von 2 Talenten, die im A-Team spielen durften, auch völlig zu Recht, wie ich finde. Ist auch schwer reingekommen in ein paar Ballverlusten, aber dann im zweiten Abschnitt hat er wieder seine Dribblings gezeigt oder sein Tempo auf den Flügel und hat auch den Mut gezeigt, abzuschließen. Hatte mehrere Torschüsse, ging meistens noch ein bisschen knapp vorbei, aber der hat Entschlossenheit und der hat das Zeug, sich da durchzusetzen. Hat mir im zweiten Abschnitt dann auch gut gefallen. Ja, so erstmal. Und ja. Savas, habe ich erwähnt, hat die Vorbereitung bisher genutzt, sich da bei den Profis erstmal festzuspielen. Der ist ja eigentlich für die U21 geholt. Ob es dann in der zweiten Liga am Ende reicht, Maxi Wittek wird zurückkehren und sicherlich die Nummer 1 sein als Linksverteidiger, wird man noch sehen. Aber erstmal Savas für mich der Gewinner der bisherigen Vorbereitung.
Ja, und du darfst halt bei all dem nicht vergessen, also ich hab nach dem Testspiel, habe ich auch gelesen, schon wieder der gleiche Mist, geht nichts nach vorne etc. Man darf nicht vergessen, in diesem Testspiel zum Beispiel gegen Royal Antwerpen haben 4 potenzielle Stammspieler gefehlt. Es ist der angesprochene Maximilian Wittek, es ist ein Gerrit Holtmann, es ist Mats Pannewich, über den Ralf schon gesprochen hat. Und das ist eben der 8. Neuzugang in diesem Sommer mit Christian Rasmussen, der auch noch nicht auf dem Feld gestanden hat. Also man kann sich sicher sein, dass die erste Mannschaft, die am 7. August gegen Hertha auf dem Platz stehen wird, nochmal ein anderes Gesicht haben wird. Und nichtsdestotrotz hast du das Spiel nicht verloren, obwohl Philipp Strumpf einen schlechten Tag hatte, obwohl es nach vorne nicht so richtig ging. Er hat sogar gewonnen. Das sind ja genau diese Sachen, die auch Rösler sehen will in dieser Vorbereitung, dass man sich dann schon in irgendeiner Art und Weise wehrt, dass man so Resilienz, auch wenn dieses Wort eigentlich ja nervig ist, weil es inzwischen jeder benutzt, aber genau das will er ja sehen. Also einfach da sein, einfach vom Kopf her auch den Willen zeigen, dass man auch solche Gegner, dass man dagegen halten will. So.
Ja. Ja, Christian Rasmussen, du hast den Namen gedroppt. Letzte Woche haben wir von ihm erfahren. Die Kommentare sind aus Fansicht, also Begeisterung, habe ich das Gefühl. Und einen habe ich unterm VfL, unterm Post auch gelesen. Da ist ja unser CR7. Also die Erwartungen sind hoch an ihn.
Ja, man muss, glaube ich, bei ihm gucken, dass jetzt erstmal ein bisschen Zeit geben. Der muss erstmal auf diesen Fitnessstand kommen, der für das Spiel von Uwe Rösler wichtig ist. Dabei geht es gar nicht darum, dass er noch richtig draufpacken muss etc. Man muss ihn eher bremsen, weil im Fitnessstudio zum Beispiel beziehungsweise im Kraftraum, weil der ist wirklich eine Kante. Also der ist eigentlich ist der mehr Mittelstürmer vom Körper her als Außenspieler, aber der ist halt ganz klar für die rechte Seite auch geholt worden, für den rechten Flügel, gibt dem VfL Bochum aber einfach diese Flexibilität in der Offensive durchzutauschen mit Miyoshi, mit Hanslik, mit Berkan Tass. Das sind alles jetzt Spieler, die können mal hier spielen, können mal da spielen. Das gibt dem VfL Bochum in der kommenden Saison wirklich eine Flexibilität. Und er ist einfach von seiner Ausbildung her, ist bei Ajax Amsterdam ausgebildet worden, hat in Skandinavien nochmal eine Saison gespielt. Und Fortuna Düsseldorf hat er letztes Jahr nicht umsonst für den 1 Million bezahlt. Hat dann da bei Fortuna letztes Jahr nicht das ausschöpfen können, was er eigentlich als Potenzial auch mitbringt. Und ist wirklich ein überragender Zocker auch. Also der wirklich was am Ball kann, der die Tiefe sucht, der den Abschluss sucht, der versucht in den Strafraum reinzugehen. Also wenn man es in Bochum schafft, den so in die Spur zu bringen, dass er wirklich sein Potenzial ausschöpfen kann, dann ist das aus meiner Sicht, hat er das Potenzial, der beste Transfer der gesamten zweiten Liga zu werden. Wenn, ne? Also wenn, muss man, Fortuna Düsseldorf hat sich das Gleiche versprochen. Da hat man mal gehört, der ist nicht so mit 100% dabei gewesen. Er hat dann vielleicht mal eine Verletzung simuliert etc. Ist offenbar nicht der Fall gewesen, wenn man sich dann so umgehört hat jetzt in den letzten Tagen. Da ist ja auch so, dass der VfL Bochum da durchaus Nachforschungen angestellt hat, dass man sich in Düsseldorf ganz gut auskennt, über Uwe Rösler, über Simon Zoller, Markus Brunschneider, da viel rein investiert, um wirklich abzuklopfen, passt der. Und da hat man eben festgestellt, es ist jetzt menschlich keine Katastrophe, ist ein guter Typ, der vielleicht nochmal ab und zu so einen Tritt in den Hintern braucht, aber da hat man, glaube ich, mit Uwe Rösler ja auch einen Trainer, der da hinterher ist, und mit der Skandinavien-Connection, die inzwischen in Bochum unterwegs ist, ist das vielleicht dann auch nochmal ganz hilfreich. Und wichtiger Punkt aus meiner Sicht, er kommt, glaube ich, in ein charakterstarkes Team, anders als das vielleicht letztes Jahr bei Fortuna Düsseldorf der Fall gewesen ist, wo es dann ja auch sehr, sehr schnell in den Negativstrudel reingekommen ist. Deswegen, ich glaube, man kann es nicht 100% vergleichen, letztes Jahr Düsseldorf, dieses Jahr Bochum. Ist eine andere Mannschaft, ist ein anderer Kader. Ich glaube, dass der deutlich bessere Rolle spielen wird.
Ja, tritt in den Hintern, sagst du. Hatte mit Uwe Rösler ja auch ausführlich über ihn gesprochen. Er braucht wohl auch ein Stück Vertrauen. Ja, mehr. Man muss ihn ein bisschen an die Hand nehmen, so deutlich Uwe Rösler. Er sagte, er muss sich zu Hause fühlen. Da nimmt er sich selbst auch in die Pflicht und auch die Mitspieler. Vielleicht auch schon mal ganz gut. Oliver Olsen und er sind so Nachbarn, die können jetzt eine Fahrgemeinschaft bilden. Bei denen, da fällt die Integration vielleicht wieder ein Stück leichter. Also Erwartungsdruck war letzte Saison sehr hoch in Düsseldorf. Auch jetzt wird sie wieder hoch sein und da wird man sehen, ob er mit diesem Druck dann umgeht. Und wie gesagt, da nimmt sich der VfL auch selbst in die Pflicht, das hinzukriegen. Dann kann er, ja, Dänen-Rakete hast du getitelt letzte Woche, dann kann er die Rakete sein, auf der rechten Seite. Und er zahlt halt ein auf die klare Struktur, die Uwe Rösler mit seinem und die Verantwortlichen da vorgeben, ja, mit schnellen Außen, mit geradlinigem Spiel. Deswegen, darauf ist der Kader ausgerichtet. Das wird immer klarer, dass die Struktur des Kaders auf das System, das man spielen will, wirklich ausgerichtet ist. Und auch deshalb hat man sich ja dann auch von Mo Quateng getrennt.
Ja, da muss man auch sagen, zu Moritz Broni Quateng, der ja auch letzte Woche hat der Transfer dann stattgefunden, ist zurück zum 1. FC Magdeburg gewechselt. Er wollte auch weg, muss man jetzt dazu sagen. Er wollte sich, wollte gerne wieder in die alte sportliche Heimat, wo er sich auch wohlgefühlt hat und hat dann, wie man so hört, auch ein bisschen mehr dafür getan, intern. Also war offenbar nicht ganz so sauber, wie er sich die letzten 1, 2, 3 Wochen dann verhalten hat. Ist dann zwar beim Training dabei gewesen, aber vielleicht auch nicht mehr mit 100% vom Kopf her etc. Und da hat Simon Zoller auch das Zitat in der Pressemitteilung dann geprägt und gesagt, wer sich nicht 100% mit der Aufgabe identifizieren kann und sich nicht dem verschreibt, was der VfL Bochum darstellen will in der nächsten Saison, dann darf er auch gehen, so frei nach dem Motto, Reisende soll man nicht aufhalten. Das ist jetzt bei Moritz Broni Quateng passiert. Ich bin schon der Meinung, dass er fußballerisch dem VfL viel hätte geben können, aber wenn das dann eben einer ist, der dann auch nicht 100% dahinter gestanden hätte, der vielleicht auch nicht 100% seine Rolle gefunden hätte, weil das muss man ja auch bei all der Verletzungsthematik, also ich hatte das mal zusammengerechnet, der hat über 430 Tage in den 3 Jahren gefehlt und da ist schon das halbe Jahr in Düsseldorf mit eingerechnet. Also der über eine Saison sozusagen an Spielen hat er dann auch nicht zur Verfügung gestanden. Das ist natürlich auch ein Thema in der Bewertung gewesen. Der VfL will und braucht Spieler, weil er den Kader ja auch ein bisschen verkleinert, die eben immer oder möglichst häufig zur Verfügung stehen. Und dann ist Quateng eben leider einer gewesen, der das nicht leisten konnte. Dann dazu wollte er gerne was anderes machen. Dann kommt noch dazu 10er Außenbahnspieler. Man weiß es nicht, der Uwe Rösler hätte ihn gerne ein bisschen auf der 10 gehabt. Dann hat er aber immer mal wieder auf dem Flügel gespielt. Also das war halt nie so die 100% richtige Position für ihn da. Und ich glaube, schlussendlich war es jetzt ein guter Deal für den VfL. Man kriegt inklusive Boni am Ende knapp 500.000 noch für ihn, für einen Spieler, der weg wollte, der ein Jahr Restlaufzeit im Vertrag hatte. Ich glaube, es ist der Deal, der auf allen Seiten am Ende dann doch für Lächeln sorgte.
Ein Win-Win.
Unterm Strich war es natürlich ein Transferflop. Der ist mit großen Hoffnungen gekommen in die Bundesliga damals für über 1 Million Euro. So viel Geld hat der VfL für keinen Spieler ausgegeben in den letzten 15, 18 Jahren. War halt zu oft verletzt. Aber ich kann ihn auch, um ihn ein bisschen in Schutz zu nehmen, ein bisschen verstehen, dass er weg wollte. In Magdeburg soll er halt wieder zentral spielen. Da fühlt er sich am wohlsten. Da ist er aus meiner Sicht auch am stärksten und in Bochum hat er schon meistens über den Flügel gespielt. Ist nicht der stärkste Anläufer, ist auch nicht der geradlinige Spieler, das meinte ich ja eben mit Kaderstruktur, sondern er ist schon, sieht sich schon als Spielmacher und wenn er dann in Magdeburg die Chance kriegt, da wieder in diese Rolle stärker reinzuschlüpfen, dann kann ich seinen sportlichen Wunsch schon auch nachvollziehen, dass er wechseln wollte.
Ja. Jetzt steht das Trainingslager an, eben ohne Quateng, dafür mit Rasmussen, so ein kleiner Tausch passiert. Und man fragt sich ja schon, wer ist denn jetzt noch dabei? Fans hoffen, dass vorher noch der neue Innenverteidiger kommt. Was könnt ihr da?
Ja, das ist auch ganz klar die Marschroute. Also es gibt da, ja, ich will jetzt nicht sagen finale Gespräche, ja doch eigentlich schon, also finale Gespräche in dieser Woche mit mehreren Kandidaten, also man ist nicht festgelegt auf einen, man hat da und hier und da mal was versucht und ist da rangegangen nach unseren Informationen und jetzt geht es eben darum in dieser Woche zu gucken, wer von den Spielern möchte dann jetzt auch zum VfL Bochum? Wer möchte jetzt die Chance nutzen, ab Trainingslagerstart noch die letzten 3 Wochen bis zum Saisonstart eben mitzumachen? Und es sind aus das, was man hört, sind das alles qualitativ hochwertige Innenverteidiger, sollen alles hochqualitativ oder von einer hohen Qualität sollen alle haben, die eben auch andere Möglichkeiten hätten als den VfL Bochum. Deswegen verzögert sich das auch alles ein bisschen, ne? Man muss, auch wenn wir hier im VfL-Podcast sind, man muss halt schon auch der Realität ins Auge blicken. Und der VfL ist Neunter in der zweiten Liga geworden in der letzten Saison. Es ist jetzt nicht der hochattraktivste Club, dem man sich anschließen kann, wenn man die Ambition hat, möglicherweise auch Bundesliga zu spielen. Und dann muss man eben auch so ein bisschen abwarten, wie entscheidet sich ein Spieler, wie gehen Transferverhandlungen voran. Und so ist das jetzt bei Innenverteidigern. Man ist aber frohen Mutes und hat schon oder schon der Überzeugung, dass in dieser Woche dann einer dieser guten, starken Innenverteidiger, die dann auch wirklich diese wichtige Position einnehmen sollen, die sogenannte Key-Player, wie Uwe Rösler es immer so schön sagt, dann eben auch sind. Und dieser Innenverteidiger soll der neue Boss werden. Und nach dem, was man eben hört, ist man von allen Kandidaten, die aktuell noch im Rennen sind, äußerst überzeugt. Wer es am Ende wird, wird sich spätestens, glaube ich, dann bis Freitag zeigen.
Und dann wäre er entsprechend dabei im Flieger Richtung Österreich.
Ja, halte ich auch für sehr wichtig. Denn da ist schon noch die größte Baustelle in der Innenverteidigung bei dieser ganzen Ausrichtung mit, dass die Viererkette höher attackiert, dass man hohe Ballgewinne erzielt und dann aber in der Rückwärtsbewegung halt auch das entsprechende Tempo haben muss. Michael Steinwender, der bereits neu verpflichtete Innenverteidiger, macht Schritte nach vorne, sehe ich im Training, habe ich jetzt auch gegen Antwerpen gesehen, war einigermaßen stabil, hat einige Löcher gestopft. Und der muss sich jetzt einspielen mit dem neuen Innenverteidiger. Dann ist man hinten schon deutlich besser nochmal aufgestellt. Plus Wittek, der zurückkehrt.
Das ist eben noch die Frage, wer von diesen Stammspielern, wir haben sie erwähnt, die im Moment eben noch fehlen, wer kehrt dann in nächster Zeit zurück? Wer ist potenziell auch im Trainingslager dabei?
Im Trainingslager sind sie alle dabei. Maxi Wittek soll definitiv heute komplett ins Mannschaftstraining einsteigen oder zurückkehren. Er hat aber auch schon große Teile in den letzten zwei Wochen absolviert. Auch Gerrit Holtmann und, etwas überraschend, wenn man vor ein paar Wochen zurückblickt, Mats Pannewich sollen auch schon ins komplette Mannschaftstraining zurückkehren. Bei Pannewich ist noch ein kleines Fragezeichen, wie er mit Zweikämpfen umgehen soll. Aber Uwe Rösler hat definitiv gesagt, dass er wieder dabei sein soll. Und ja, Christian Rasmussen wird behutsam aufgebaut, hat aber auch schon Teile des Mannschaftstrainings absolviert. Bis auf Pannewich ist schon ganz klar das Ziel, dass Holtmann, Wittek, Rasmussen im Trainingslager in den Testspielen dann Minuten bekommen werden. Bei Pannewich noch ein kleines Fragezeichen, aber so wie ich es gesehen habe und auch andere Stimmen höre, bin ich da optimistisch, dass es da auch schon reichen könnte und dass er vielleicht sogar schon eine Option ist für das Auftaktspiel gegen Hertha. Vielleicht nicht von Beginn an, aber dann zumindest als Wechselspieler. Und das wäre dann nach der ursprünglichen Befürchtung 4, 5, 6 Wochen vor der Befürchtung.
Ja, und das zahlt eben auch darauf ein, dass man eigentlich aus Bochumer Sicht eigentlich momentan ganz optimistisch in Richtung Saisonstart blicken kann, weil man hat es gerade angesprochen, also man spielt gegen Hertha BSC, Hertha BSC auch dann mehr oder weniger zeitgleich mit dem VfL im Trainingslager. Da ist noch nicht ein einziger Transfer passiert, ne? Also man darf es nicht vergessen.
Auf der Zugangsseite.
Genau, ja, auf der Zugangsseite. Aber
Leute verloren.
Fabian Reese, Tjaak Ernst steht vorm Wechsel möglicherweise ins Ausland zum Beispiel. Ist auch der Stammkeeper, wäre der Stammkeeper weg. Also bei aller Unzufriedenheit da vielleicht auch von Fanseite, dass es nicht schnell genug geht, was so noch den einen oder anderen Transfer angeht. Wie gesagt, der Innenverteidiger, den sucht man seit dem Winter im Prinzip. Man ist aus meiner Sicht grundsolide aufgestellt, wenn du jetzt es noch schaffst, wirklich in der Spitze so ein, zwei Leute zu holen. Mit Rasmussen hast du in der Spitze aus meiner Sicht schon nachgelegt. Und wenn du dann eben auf die Konkurrenz blickst, wie gesagt, Hertha BSC, die wollten letztes Jahr schon aufsteigen, die wollten dieses Jahr auch wieder um den Aufstieg mitspielen. Da ist noch nicht ein Neuzugang da und das ist die Mannschaft, die du in drei Wochen im Ruhrstadion empfängst. Also da braucht man, glaube ich, aktuell braucht keinem Angst und Bange werden, dass die einen dann im eigenen Stadion vor die Wand spielen oder an die Wand spielen. Das wird, glaube ich, so nicht der Fall sein. Und da kann man jetzt wirklich optimistisch auch am Mittwoch in das Testspiel gegen Ajax Amsterdam gehen. Das findet ja noch vor dem Trainingslager statt. Das ist ein Test unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Gab es ja auch ein paar Irritationen drum, aber das ist einfach, müssen auch wir leider akzeptieren als Journalisten. Das ist einfach Auflage der Holländer gewesen, auf das Trainingsgelände von Ajax Amsterdam nicht die Leute raufzulassen. Zum Beispiel VfL Bochum darf außerhalb der Mannschaft auch nur 20 Leute mitbringen. Also das ist wirklich ja eine sehr geringe Anzahl, wenn man eben bedenkt, da gehört der Staff dazu, da gehört Präsidium dazu, die sportlich Verantwortlichen etc. Also da kommt man sehr, sehr schnell auf 20 Leute. Da ist natürlich dann auch jemand mit Jens Fricke, der Pressesprecher, bei, weil die das Testspiel dann wenigstens livestreamen. Also es ist dann nicht komplett unter Ausschluss der Öffentlichkeit, aber ja, es ist Vertragsinhalt gewesen von Ajax, müssen auch wir mitleben, werden wir jetzt auch mitleben im Trainingslager dafür. Für die mitreisenden Fans, von euch vielleicht auch jemand dabei, VfL rechnet so 150 bis 200 Fans, die dann in Bramberg am Wildkogel vor Ort sein werden. Die werden dann hautnah wieder an der Mannschaft dran sein dürfen, alle Trainingseinheiten sind öffentlich, man hat zwei Testspiele. Am 21. gegen Swansea City, hinten raus an dem Samstag, ein XXL-Test nochmal, so wie Ralf das jetzt gegen Royal Antwerpen gesehen hat, werde ich dann gegen Werder Bremen sehen. Man hat wieder die Möglichkeit, wirklich dann auch zuzugucken mit Gastronomie am Platz etc. Also wer sich drüber beklagt, jetzt bei Ajax nicht dabei sein zu können, kommt dann, wer im Trainingslager ist, auf jeden Fall dann wieder auf seine Kosten.
Ich höre da ein bisschen Vorfreude raus bei Stefan Döring, der mitfährt, wie ihr vielleicht hört.
Es wird arbeitsintensiv, weil ich diesmal tatsächlich alleine, das erste Mal alleine da bin, weil der Kollege Ritter lieber urlaubt.
Ja. Muss auch mal sein.
Muss auch sein. Nein, deswegen. Aber ich glaube, das wird für alle Beteiligten, wird das eine runde Nummer für die, die damals schon in Geist dabei gewesen sind. Ich glaube, es wird vergleichbar zu da. Also man wirklich dann diese Fannähe will der VfL Bochum auch wieder leben. Man hat extra auch wieder einen Fanabend geplant, wo auch die Mannschaft auftauchen soll etc. Also vielleicht ist der eine oder andere noch spontan, hat sich überlegt, lohnt sich das nicht, weil letztes Jahr in Schäffau waren die Fans, glaube ich, nicht ganz so begeistert davon. Dieses Jahr soll alles besser werden. Sowohl im Trainingslager als auch sportlich in der Saison.
Vielleicht nochmal ein kurzer Blick auf Ajax. Das Spiel ist ja schon am Mittwoch. Da bin ich wirklich gespannt. Das ist dann jetzt nochmal eine deutliche Steigerung vom Gegner her im Vergleich zu Antwerpen. Allein wenn man den Marktwert sagt nicht immer alles, aber Ajax steht da bei rund 170 Millionen, hat auch den einen oder anderen geholt für 12 Millionen, Linksverteidiger zum Beispiel von AS Monaco. Also das ist nochmal ein ganz anderes Kaliber. Ich denke, Ajax wird klar spielerisch überlegen und dominant sein. Und da bin ich gespannt, wie der VfL sich vor allem gegen den Ball verkauft und dann in die Umschaltmomente kommt. Ja, wird nochmal eine richtige Herausforderung für den VfL. Personell, weil wir über Rückkehrer gesprochen haben, Kaspar Kosciewski kommt auch zurück. Immerhin als Vize-Europameister, hat zwar im Halbfinale und Finale nicht mehr gespielt bei der U19-EM, aber soll jetzt diese Woche schon dabei sein und möglichst auch gegen Ajax spielen, hat Uwe Rösler gesagt. Urlaub soll er später kriegen. Auch da aus meiner Sicht dringend nötig, denn Olli Olsen ist relativ konkurrenzlos da hinten rechts im Moment unterwegs. Bom könnte da spielen, ist aber im Moment im Mittelfeld vorgesehen und auch dort nötig, dass er da spielt. Insofern, Kosciewski, bin ich gespannt, wie er jetzt die restliche Vorbereitung nutzt, ob er richtig Konkurrenz machen kann. Ich würde es mir wünschen. Eigenes Talent. Ja, auch da gibt es dann also nochmal Verstärkung im Kader. Aurel Wagpe, um es abzuschließen, habe ich vorhin vergessen, Entschuldigung, der hat sich kurz vor Schluss leider verletzt. Am Knie, genaue Diagnose steht noch aus, wäre sehr schade, hat über rechts richtig gute Ansätze gezeigt, tolle Dribblings gemacht, auch Abschlüsse gehabt, in Oberhausen ja per Kopf getroffen, jetzt wieder einen guten Kopfball gesetzt von der U21. Ja, wäre schade, wenn er länger ausfällt, aber wie gesagt, da will ich nicht spekulieren, vielleicht ist er auch bald wieder am Platz.
Wir hoffen einfach mal das Beste. Ja, wir kommen in die Kategorie noch ganz, ganz fix Buntes, und zwar wortwörtlich Buntes. Denn das Ausweichtrikot ist rausgekommen, sehr zum Leid der Fans, sage ich mal. Also wir haben eine WhatsApp-Nachricht bekommen von jemandem, der sich einfach User nennt. und sagt, er oder sie hat sich jedes Jahr eigentlich ein Trikot gekauft und dieses Jahr auf gar keinen Fall eins dieser drei, vor allem das orange-blaue gefalle ihm oder ihr gar nicht. Und ich glaube, das ist auch die Fanmeinung. Wie seht ihr es?
Naja, ich habe in Oberhausen schon ein paar gesehen, die damit rumgelaufen sind. Also die Meinung dieses Fans und wenn man so Social Media liest, offenbar auch der Mehrheit der Fans, vertritt nicht jeder. Na, schmerzfrei bei Trikots, habe ich letztes Mal schon gesagt. Man kann ja sagen, da wird kritisiert, beim Heimtrikot ist langweilig. Dieses ist jetzt knallig und alles andere als langweilig. Signalfarbe fällt auf jeden Fall. Ja, ob man jetzt auf Orange steht oder nicht, sei jedem selbst überlassen. Ich finde es jetzt nicht schlimm. Ich werde es mir nicht kaufen, aber ich habe mir die letzten Ausweichtrikots auch nicht gekauft. Ist halt ein Ausweichtrikot mit was bisschen anderes. Und wenn ich mir das Neongrüne von Schalke angucke, dann finde ich das Orangene immer noch besser.
Und es ist ja nicht das erste Mal, dass der VfL ein orangenes Trikot hat, also in den 10er Jahren. Ich erinnere mich noch eins mit einer Supermarktkette drauf. Das ist auch in Orange gewesen. Und man darf eben, also es heißt auch Ausweichtrikot, weil es muss dann Unterschied sein, wenn man zum Beispiel gegen Darmstadt spielt oder Karlsruhe SC. Du musst halt eine andere Farbe tragen, ganz einfach. Und dann ist es bei Blau-Weiß schwierig, eine andere Farbe zu finden. Man hätte es wieder in Rot machen können, gab es auch schon mal. Letztes Jahr war es dieser Fliederton, der ist übrigens sehr, sehr gut verkauft worden.
Ja, auch dank mir.
Ja, also von daher, allen machst du es nie recht. Ist es halt ein Ausweichtrikot, Feierabend.
Ich hoffe ja, es kommt nicht oft zum Einsatz. Ich finde es sehr hässlich. Naja.
Aber weil er gesagt hatte, er kauft sie noch keins, man kann sehr sicher sein, in der Saison wird es noch wieder ein Sondertrikot geben, wie in jeder Saison. Vielleicht gefällt es dann ein bisschen besser. Schauen wir mal.
Und wenn es dann zum Einsatz kommt und der VfL gewinnt in den Dingern, mal sehen, ob du deine Meinung noch änderst.
Vielleicht bekommst du auch Kultstatus, wer weiß. Ja, während eure anderen Podcasts vielleicht jetzt gerade in die Sommerpause gehen, ziehen wir natürlich durch, denn jetzt gerade geht's ja erst wieder so richtig los beim VfL. Wir melden uns natürlich nächste Woche auch aus dem Trainingslager, also Stefan wird das tun und deswegen viel Spaß auch dabei und danke fürs Zusehen und Zuhören.
Adios.
Danke, ciao.
Inside VfL, der Stadtwerke Bochum Talk, ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung und Radio Bochum. Schnitt, Funke, Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch über euer Feedback per Sprachnachricht. Die Nummer findet ihr in der Beschreibung. Alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de und radiobochum.de.